In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. In der Liturgie beginnt das Evangelium, so wie eben auch heute immer, mit dem einleitenden Satz: In jener Zeit. In jener Zeit wie heute sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen. In jener Zeit deswegen, weil diese alles Teilstücke des großen Evangeliums sind, die jeweils einen Einstieg brauchen. In jener Zeit sagte Jesus: Fragen Sie sich auch manchmal, was denn Jesus heute sagen würde? Heute zu der politischen Situation, zur kirchlichen Situation, was würde heute Jesus sagen oder tun? Oder in einer persönlichen, vielleicht schwierigen Situation. Der Rat Jesu könnte sehr hilfreich sein. Diese Frage, was würde Jesus tun, ist natürlich berechtigt. Wir sollten uns allerdings diese Frage nicht vermiesen lassen von Ideologen und die Bibel nicht benutzen wie christliche Fundamentalisten. Bei ihnen läuft der Beweis, was Jesus sagen würde, immer auf irgendeinen Vers hier oder dort hinaus, und das ist dann die Wahrheit. Gott aber hat uns nicht eingetextet. Und das Christentum ist keine typische Buchreligion, wie zum Beispiel der Islam. Denn alles braucht seine Auslegung, braucht seine Konzilien, braucht seine Synoden immer wieder in der Kirche. Beim Islam, da kommt der Text des Koran letzten Endes direkt vom Himmel. Im Gegenteil, Jesus hat keinen einzigen Vers hinterlassen. Er hat kein Evangelium geschrieben. Nur einmal hat er geschrieben, mit dem Finger in den Sand. Der Regen hat es schon längst verwischt und die Zeit. Ansonsten hat Jesus Menschen berufen, ihm nachzufolgen. Sie sind den Weg gegangen, den Jesus gegangen ist. Ja, sie sind daran auch gescheitert, angesichts des Kreuzes. Wer soll da nicht scheitern? Aber dieser Weg hat sie befähigt, Zeugen zu sein für das, was Nachfolge bedeutet, nämlich aus dem Blick Jesu leben, sich von ihm rufen lassen, mit ihm gehen. Das haben sie uns bezeugt und das macht das Evangelium aus. Auffällig im heutigen Evangelium ist, die Pharisäer fragen die Jünger: Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Aber nicht die Jünger antworten, sondern Jesus antwortet selbst. Wenn dieses Ereignis etwa 2 oder 3 Jahrzehnte später immer noch aufgeschrieben, notiert wurde, Evangelium wurde, dann zeigt es, wie wichtig der jungen Kirche diese Sätze waren, dieses Detail. Denn ein Evangelium, es ist ja eine Schrift für die Nachfolge, wie wir, die wir es hören und lesen, gehen können mit den Jüngern, mit Jesus. Und wir sind berufen, mit Jesus vertraut zu werden. Und das gelingt nicht dadurch, dass wir versuchen, Jesus zu sein. Es gelingt dadurch, dass wir dem Geist, der von ihm ausgeht, Raum geben, uns zu verwandeln. Und das geschieht nicht dadurch, dass wir auf starre Regeln unser Christsein stützen, allein auf das Kirchenrecht schauen, allein auf den Katechismus schauen, das ist noch kein christliches Leben. Das sind flankierende Rahmenbedingungen. Es geschieht dadurch, dass wir uns hineinnehmen lassen in den Glauben Jesu, in sein Gebet, in seinen Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Und so ist das Evangelium eine wahre Schule des Glaubens. Was Jesus tun würde, beginnen wir erst dann zu erahnen, wenn wir darauf achten, warum Jesus etwas tut. Jesus kommt am Zoll vorbei heute. Er sieht den Zöllner, der längst aufgegeben hat, nach Gott zu suchen, weil er ja auch schon längst ausgesondert, ausgestoßen ist aus der jüdischen Volksgemeinschaft. Aber Jesus schaut ihn an. Und er sieht, dass dieser Mensch von Gott nicht abgeschrieben ist, von Gott nicht. Und Jesus ruft ihn zur Nachfolge. Und dann trifft sich Jesus mit vielen Zöllnern und Sündern. Er riskiert, dass er mit ihnen gesehen wird. Ein Mahl ist nämlich damals nichts Privates hinter verschlossenen Türen. Es ist öffentlich unter einem Blätterdach vielleicht vor dem Haus. Und damit riskiert Jesus, dass es so aussieht, als würde er die Sünde gut heißen. Als sei es ihm völlig egal, wenn Juden im Dienst der römischen Besatzungsmacht einander als Zöllner schröpfen. Das Motiv für sein Handeln nennt Jesus selbst. Er ist gekommen als Sohn des himmlischen Vaters, um zu heilen. Auch Ärzte galten damals den Frommen als unrein, weil sie Kranke berührten. Aber Jesus sieht seine Sendung darin, Unreine zu berufen, ausgegrenzte Sünder. Und er betont ganz spitz, nicht die Gerechten, welch ein Wort. Denn wie nur Kranke einen Arzt brauchen, brauchen auch nur die Ausgegrenzten einen, der sich auf sie einlässt und ihnen ermöglicht, Gemeinschaft wieder zu bekommen. Jesus geht es darum, dass Menschen nicht verloren gehen und das große Projekt der Gemeinschaft der Kinder Gottes, sprich der Kirche. Dann stellt sich natürlich die Frage, können wir da helfen oder was können wir tun? Ja, wir können Menschen sehen, anschauen, wie Jesus sie angeschaut hat. Nicht als den rettungslosen Sünder, sondern als das Kind Gottes. Und wir können das, was die Sendung Jesu war, als unsere Aufgabe begreifen. Es ist an uns, mit Jesus zu sammeln und die Sünder nicht auszuschließen. Schon Jesus ist dadurch in zweifelhaften Geruch gekommen. Tja, wer mit Sündern Mahl hält, der nimmt es anscheinend nicht so genau mit der Moral. Doch in der Bergpredigt stellt Jesus klar, dass er sehr wohl Maßstäbe hat. Aber diese Maßstäbe wären reiner Terror ohne die Vergebung. Zur Vergebung der Sünden werden wir getauft. Ohne Vergebung wären manche Bibelsätze Terror, Bibelterror, wie Vereinzelte den Leuten versuchen, die Heilige Schrift um den Kopf zu schlagen, glaub oder stirb. Die Vergebung ist das Herz unserer Kirche, denn in ihr wird Gottes Barmherzigkeit gegenwärtig, real, real präsent. Das Sakrament der Versöhnung, Die Beichte in zeitgemäßer Form ist daher unverzichtbar für die Kirche. Jesus gibt sein Blut für die Vergebung der Sünden. Und so wird dann aus der Frage, was würde Jesus heute tun? Die Frage, ja, was tut er denn? Und das, was er tut, erfahren wir ganz einfach, wenn wir ihn tun lassen. An uns tun lassen, was Gott uns schenken will. Heilung, Vergebung, Gemeinschaft. Nur wenn wir uns nicht als die Gesunden, die Gerechten gebärden, die vermeintlichen Engel, die Gott gar nicht mehr brauchen, die wissen schon lange, worum es geht, und uns nicht an die Stelle Jesu setzen, die den anderen sagen, wie sie leben und wo es lang geht. Dann können wir an andere weitergeben, wenn wir uns erst heilen, geheilt haben lassen. Weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Die Kirche, wir Getauften, die Kirche ist nicht Stellvertreterin Jesu, genauso wie der Papst nicht Stellvertreter Christi ist. Er ist Nachfolger des heiligen Petrus und das ist Ehre und Auftrag genug. Da sieht man, welche Verirrungen zum Teil zustande gekommen sind. Nein, die Kirche ist Werkzeug Jesu. Und in ihrer Gemeinschaft erfahren wir, was Jesus tut. Wir dürfen selbst aus dem leben, was er an uns tut, und handeln nach seinem Beispiel. Amen.